angehängt. Insofern werde ich mich jetzt ein bisschen hier zurückhalten, das relativ schnell versuchen zu machen. Aber es kommen noch ein paar Stichworte einfach, die vielleicht ganz interessant sind, einfach mal gehört zu haben. Ich muss sagen, ich bin mit dem Kapitel nicht ganz glücklich, weil es eigentlich kein eigenständiges Thema so mehr richtig gibt. Wahrscheinlich wird es in der nächsten Version aufgelöst werden und sich auf verschiedene andere Kapitel verteilen. Aber ein paar Worte kommen da halt drin vor, die man irgendwo mal gehört haben muss. Zum Beispiel wird irgendjemand Ihnen erzählen, dass er ein MAM-System hat. Und wenn Sie da nicht wissen, was das ist, ist auch wieder doof. Nämlich ein Media Asset Management System. Wenn man jetzt an solche Produkte denkt, allgemein Medienprodukte, das wird jetzt in diesem Kapitelchen so ein bisschen zunächst mal allgemein über alle Medienprodukte gehen, wird sich aber dann schrittweise immer weiter in Richtung dessen bewegen, was dann im neuen Jahr natürlich das Thema ist, also Streaming Media. Aber ganz allgemein ist es so, dass wir natürlich hier mit einem relativ komplexen Prozess zu tun haben. Also wenn man sich das anschaut, was wirklich passiert, wenn Medien geschaffen werden, sozusagen digitale Medien, dann ist da natürlich eine Menge technischer Unterbau da und irgendwann haben wir irgendwelche Bits, die gespeichert sind, die dann als Information interpretiert werden, wenn man dann irgendwann sagt, das ist zum Beispiel ein Buch, das ist ein Buch eines bestimmten Autors mit einem bestimmten Inhalt, das gehört zu einem bestimmten Wissensgebiet und vielleicht geht es dann sogar in eine große Wissensbasis irgendwie mit ein. Und bei demjenigen, der das konsumiert natürlich, oder auch bei demjenigen, der in der Lage ist, aus vielen solchen Dokumenten, in dem Unternehmen zum Beispiel, gemeinsame Querbeziehungen abzuleiten, bei dem entstehen dann sozusagen höhere Formen des Wissens daraus. Das heißt, es ist eigentlich ein Prozess, in dem man nicht einfach so sagen kann, da ist ein bestimmtes Datenelement und eine Datei zum Beispiel, und die ist und bleibt so, sondern die wird in einen Kontext gestellt, die wird zerteilt, die wird mit anderen Dingen kombiniert, muss in bestimmten Situationen verfügbar gemacht werden. Und das ist eigentlich, was letztlich diese Erzeugung von Content ausmacht. Also eine bestimmte Nachricht ist vielleicht nur dann eine interessante Nachricht, wenn sie zu einem bestimmten Zeitpunkt bei einer ganz bestimmten Zielgruppe ankommt zum Beispiel. Das ist also mal die Sicht für jemand, der Inhalt bereitstellt oder verkaufen will, dass es zunächst mal schon gar nicht so einfach ist, die Stückelung von dem Inhalt zu verstehen. Also auch bei Büchern, Buchkapitel einzeln zu verkaufen, ist zum Beispiel eine Sache, die jetzt plötzlich eine Diskussion wird. Ja, also als Leseproben kennt man das schon, aber bei Textbüchern, also Lehrbüchern, ist es durchaus interessant, dass man sagt, ich habe jetzt ein einzelnes Kapitel nur, das da verkauft wird. So wie man bei Schallplatten eben, also früher, weil man nur die ganze Platte verkaufen konnte, bei der CD war es auch noch so und dann im iTunes Store kaufe ich natürlich oft nur einzelne Tracks. Das könnte bei Büchern auch so sein. Also das heißt, Content wird sozusagen sehr modular, sieht man da an der Stelle. Dann ist es so, dass es verschiedene Modelle gibt, mit denen ich aus dem Content Geld machen kann. Also jetzt auch wieder bei den Büchern, wenn wir davon noch die wir noch so im Kopf haben, draufschaut. Es gibt da natürlich traditionell einfach, dass ich kann ein Buch kaufen oder ausleihen. Das wäre jetzt bei dem Content sozusagen Pay-per-View oder Subscription. Das sind diese klassischen Dinge. Also ich kann da eine Pay-per-View, das ist eigentlich, ich kaufe das Buch mit einem, wir haben ja diese Rechte-Spezifikation angeschaut, mit dem Recht, das beliebig oft anzuschauen, aber meistens liest man es doch bloß einmal. Also das sind diese klassischen Dinge. Ich habe sozusagen, ich zahle für das Abspielen oder Anschauen und ich zahle für einen Zugriff auf ganz viele Elemente sozusagen einmal. Was neu dazukommt, womit ich mit Content Geld verdienen kann, ist einerseits mit Anzeigen. Das haben wir uns im Web jetzt schon dran gewöhnt, war früher auch nicht so. Kann bei Büchern natürlich jetzt auch über kurz oder lang passieren, dass die darüber finanziert werden und dann nichts mehr kosten oder wenig. Ist bei Video im Netz inzwischen auch weit verbreitet, dass dort Anzeigen eingespielt werden und sich das daraus zumindest zum Teil finanziert. Und die vierte Quelle von Geld, die man vielleicht sogar nicht sofort sieht, ich kann als Content natürlich Geld machen, indem ich einen Weiterverkauf sozusagen und in größere oder andere Content-Einheiten einbette. Also ich kann zum Beispiel Nachrichten anbieten, die dann eben zusammengebaut werden von anderen Anbietern zu ganzen Nachrichtendiensten. Und das kann natürlich alles in so einem netzbasierten Mediensystem zusammengefügt werden. Und da ist nicht ganz so einfach, das alles zu verwalten. Also wenn Sie da jetzt bloß einen Haufen Dateien haben und das haben wir vorhin schon gesehen, so schon bei einfachen elektronischen Büchern gibt es schon so viele Formate und Dateien, die letztlich in einem Format drinstecken. Wenn ich jetzt dann andere Medien produziere, audiovisuelle Medien habe, irgendwie DVDs produziere und das Ganze aufs Web stelle zum Beispiel, dann habe ich ganz schnell einen großen Berg einfach an Informationen verschiedenster Formate, die ich verwalten muss. Und dafür gibt es eigene Systeme, das ist also ein Punkt, warum ich das hier sozusagen so einführe, die einen nennenswerten Teil sozusagen dieser Medienindustrie, der Softwareunterstützung für die Medienindustrie ausmachen. Die nennen sich Digital Asset Management oder Media Asset Management, manchmal auch Digital Media Management. Das heißt, es ist im Prinzip eine Form von Datenbank aller meiner Mediendaten, die ich in dem jeweiligen Anwendungszweck richtig auswerte. Also für einen bestimmten Verwendungszweck, wenn ich es online publizieren will, wenn ich es offline irgendwie zum Verschicken machen will, ob das jetzt Video oder ein Buch ist, kann ich das eben entsprechend konvertieren. Bis dahin, dass ich eben auch eine Integration in die Arbeitsabläufe von einem Unternehmen habe. Also das sind ja verschiedene Schritte, in denen verschiedene Leute was tun müssen. Die arbeiten dann alle mit einem Arbeitsplatz sozusagen, der von dieser Software bestimmt wird und haben dann ja letztlich sozusagen genau ihre Rolle zugewiesen, dass sie bestimmte Dinge tun können, zum Beispiel Metadaten annotieren, zum Beispiel irgendwas publizieren, was freigeben, irgendwelche Rechte definieren und so weiter. Und das Ganze muss natürlich mit den klassischen medienverarbeitenden Werkzeugen von Photoshop und irgendwie den Schnittsystemen angefangen bis hin zu Spezialwerkzeugen eben integriert werden. Und da gibt es also eine Reihe von Produkten. Ich habe jetzt nur mal wieder ein Beispiel, bloß um zu zeigen, dass das nicht rein Fantasie ist. OpenText Artesia zum Beispiel, also das ist auch wieder ein Produkt, das zunächst mal separat von der Firma entwickelt wurde und dann durch Übernahmen in einer anderen Firma rausgekommen ist. OpenText.com, können Sie nachschauen, was das alles kann. Dort habe ich so Import-Tools natürlich. Ich kann also zum Beispiel einen Folder irgendwo deklarieren, wenn in den jemand was reinspeichert, dann wird das in das System aufgenommen. Also zum Beispiel kann man vorstellen, dass Journalisten, die irgendwie an ihren Arbeitsplatz zurückkommen, die haben unterwegs was geschrieben, die speichern das in diesen Folder und dann wird es schon ins System aufgenommen. Das ist ein öffentlicher Folder. Oder per E-Mail kann man Dinge reintun zum Beispiel. Und dann hat man natürlich Speicher, das ist klar. Und man hat wirklich diese Workflow-Abdeckung. Das heißt, es gibt Aktivitäten für einzelne Mitglieder des Teams, die identifizieren sich, die haben bestimmte Rollen. Und es ist wirklich so, dass ich mich an ein System anmelde und so eine, ja, wie eine Mailbox meine Aufgaben vorfinde. Was muss ich denn jetzt eigentlich noch alles tun? Ich muss eben für, denken Sie mal an einen Fernsehsender, der jetzt irgendwie eine so Mediathek verwaltet und vielleicht eben auch den Program Guide aus den Dingen generiert, vielleicht auch die Informationen, die an die Programmzeitschriften gehen. Sitzt eben jemand da und muss zum Beispiel dafür sorgen, dass für alle Filme, die da abgelegt werden sollen, die Metadaten da sind, dass der Titel da ist, die Laufzeit, wann ist es ausgestrahlt worden oder soll es ausgestrahlt werden, eine Zusammenfassung, was auch immer, vielleicht irgendwelche Kommentare, Rezensionen, die es gegeben hat. Das ist eine redaktionelle Arbeit, das zusammenzutragen oder zu überprüfen, wenn es schon da ist. Und das wäre so ein Arbeitsplatz, den man da wirklich hat. Da gibt es natürlich, jetzt bei Artesia gibt es verschiedene Sichten, also das ist diese individuelle Sicht. Es gibt eine Projektmanager-Sicht sozusagen, weil ich sehe, wie weit ist jetzt sozusagen ein großes Projekt gekommen. Und es gibt die Asset-Management-Sicht, das heißt, ich kann wirklich ein Asset anschauen, wo ist das denn eigentlich verwendet worden, wo ist es hingegangen, kann das analysieren. Es soll bloß an der Stelle zeigen, dass weit über das raus, was wir jetzt so an einzelnen medienverarbeitenden Werkzeugen kennengelernt haben, dass wenn man in so einen Online-Medien- Betrieb geht, dass da natürlich Bedarf für aufwendige Software besteht. Ja, also das ist eigentlich nur noch ein Beispiel, was dann so ein Asset alles hat. Also zum Beispiel Rechte, Permissions, Metadaten, Links, Vokabular, das vielleicht ist gar nicht so wichtig. Ja, also das ist zunächst mal bloß ein Hinweis drauf und das galt jetzt noch für jede Form von Medien, also ob das jetzt zum Beispiel Bücher, Zeitschriften oder Streaming-Media, also irgendwelche Filme sind oder Audioaufnahmen, dass man zunächst mal also diesen Überblick über die verschiedensten Dokumente haben muss und dieses Ausspielen sozusagen über ganz verschiedene Kanäle unterstützen muss. Ein zweites Thema in dem Bereich ist natürlich, wenn ich jetzt wirklich ein Produkt verfolge von der Entstehung bis zur Endauslieferung, dass das so eine Kette von Arbeitsschritten ist, die man ganz einfach, wenn wir jetzt uns so ein bisschen in Richtung audiovisuelle Medien, also Streaming-Medien schon stärker bewegen, vielleicht so zu verstehen ist, das muss alles hintereinander irgendwie passieren. Man muss irgendwie eine Idee haben, man muss Aufnahmen machen, man muss die archivieren, annotieren, abfragen, das ist also gerade diese Dinge, Aufnahmen, archivieren, annotieren, abfragen, sowas kann natürlich schon so ein Media Asset Management System unterstützen. Dann muss das zusammengebaut werden zu, hier heißt es Message Construction, also zu einem Film zum Beispiel aus einzelnen Aufnahmen oder zu einer Nachrichtensendung aus verschiedenen einzelnen Clips oder sowas. Das Ganze muss eine Struktur bekommen, also zum Beispiel eingepackt werden in einfach ein Medienformat oder auch irgendwie ein Inhaltsverzeichnis bekommen, Navigationsstruktur bekommen. Dann muss es veröffentlicht werden, also was dann wirklich heißt, es wird ein bestimmtes Verteilformat zum Beispiel abgespeichert. So haben wir gerade ja bei den Büchern angeschaut, so ein Format. Und dann muss es natürlich auch wirklich verteilt werden. Bei Büchern ist es anders. Da gibt es natürlich Aufnahme und sowas vielleicht nicht ganz so. Bei Online-Zeitschriften ist es schon wieder ähnlich und das Ganze wächst ja immer mehr zusammen. Wenn Sie sowas wie Spiegel, die iPad-Ausgabe anschauen, in der dann Videos und Animationen drin sind, da haben Sie dann plötzlich doch wieder fast den gleichen Prozess wie hier. Da kommt dann noch ein Programmieranteil sozusagen auch noch mit dazu. Aber ich möchte mich jetzt immer zunehmend eben in Richtung dessen bewegen, was dann das neue Thema ja auch sein wird, nämlich Streaming. Und wenn Sie sich jetzt ein audiovisuelles Medium, also was weiß ich, so ein Videoanbieter, muss nicht gleich YouTube sein, aber in dieser Art, wo sie eine Mediathek anbieten, überlegen, dann haben sie also diese Schritte, die ich vorher hatte, so als Kette nochmal zu sehen. Ich habe jetzt bloß einen Ausschnitt, Capture, Storage, Distribution waren sozusagen die drei, die wir vorher gesehen haben. Dann kommen natürlich Schritte dazwischen, also es muss in der richtigen Format kodiert werden. Es muss der richtigen Technologie ausgeliefert werden. Das Ganze muss auf dem Web sozusagen integriert werden. Das heißt, wir haben schon mal eine ganze Menge Hardware, die da eine Rolle spielt, und zwar verschiedene Hardware, die zum Beispiel die Codierung macht, die oft sehr spezialisierte, schnelle Workstations sind. Wir haben die Webserver und wir haben diese Archivserver. Und dann werden wir uns auch in 9 Jahren noch mal ein bisschen intensiver mit befassen, die Auslieferung von sowas, was ja, wenn das online ausgeliefert wird, und auch da ist es jetzt wieder zum Beispiel mit Amazon beeindruckend, wenn Sie das anschauen, wie die ihre zum Beispiel Bücher, aber auch Musik ausliefern, Apple genauso, dass das ja doch mit weltweit beim riesigen Datenvolumen sehr schnell auslieferbar ist. Das heißt, da ist ein Content Delivery Network beteiligt, also nicht so, dass da irgendwo ein Server irgendwo steht, der unter all dieser Last ächzt, sondern dass das verteilt weltweit eine Infrastruktur sein muss, die in der Lage ist, die Dinge auszuliefern. Das bedeutet auch, dass wir es mit verschiedenen Organisationen natürlich zu tun haben. Also so wie ich vorher gesagt habe, allein beim Ablegen der Daten ist schon irgendwie, wenn man die großen Maßstab sich mal überlegt, ist da also spezielle Software, spezielle Arbeitsplätze notwendig. Wenn Sie jetzt diese Streaming-Chain zum Beispiel hier anschauen, dann sind hier diese Kästen, die da eingezeichnet sind, sind sozusagen verschiedene Firmen. Also wenn Sie jetzt einen Film bereitstellen wollen, ich habe das sogar mal selber in einem Feldversuch von der Industrie aus gemacht, dann brauchen Sie zum Beispiel eine gute MPEG-Kodierung von dem Film. Das ist nicht, natürlich kann man die mit jeder Apple-Workstation, jedem Windows-Rechner kann ich natürlich eine MPEG-Kodierung erzeugen mit der geeigneten Software, aber eine richtig gute, die sehr gute Qualität bei einer sehr kleinen Dateigröße erzeugt, da gibt es Spezialprovider, die genau das als Dienstleistung anbieten. Dann, wenn ich meine Aufnahmen zu diesem Dienstleister hinbringen will und zurück, dann kann ich die natürlich irgendwie auf eine DVD tun und in ein Kuvert und dem schicken. Aber es gibt sehr wohl Organisationen, die allein Verteilnetze für den Content betreiben, was unter anderem auch von den Telekommunikationsnetzbetreibern natürlich gemacht wird. Also Telekom hat ganz spezielle Verträge, zum Beispiel mit der ARD, Spezialnetze, mit denen die, also Anwendung des ATM-Netzes, das es immer noch gibt, mit denen der Inhalt zum Beispiel zwischen den Sendestationen ausgetauscht wird. Das ist also durchaus nicht trivial. Das Speichern ist auch so, dass man das typischerweise auch nicht im eigenen Haus machen wird, wenn man große Mengen Mediendaten hat. Da haben wir vielleicht einen Hosting-Service-Provider, der sowas macht. Das Verteilen selber ist dann auch wieder so, wie ich schon gesagt habe, da braucht man dann Caches weltweit irgendwo verteilt, eine Replikation meiner Inhalte. Das ist auch wieder was ich typischerweise nicht als Mediendatenanbieter, sozusagen als Betreiber von der ARD-Mediathek oder so, machen werde, sondern das wird wieder eben eine Firma für mich machen, zum Beispiel die Telekom oder auch spezielle Content-Delivery-Network-Betreiber. Also ganz schön kompliziert das Ganze, wenn man sich mal genau anschaut, was da für eine Infrastruktur sich auftut, auch für ein Ökosystem von einzelnen Unternehmen. Insofern ist es nicht bloß so, vor allem haben wir gesehen, Verlage zum Beispiel sind in der Gefahr, zum gewissen Grad aufgesogen zu werden, dass Unternehmen wie Amazon, die eigentlich im Verteilbereich waren, Teile der Funktionen von Verlagen übernehmen. Umgekehrt haben wir jetzt gesehen, dass es doch viele neue Nischen sozusagen gibt, in denen sich Firmen auftun, die dann letztlich auch wieder natürlich Arbeitsplätze bedeuten. Ja, es geht immer weiter in die Richtung von Audio und Video und dem, was wir uns dann im neuen Jahr genauer anschauen. Man muss das alles kodieren, enkodieren und transkodieren. Also das ist enkodieren, heißt, ich habe die Rohaufnahme und stecke sie in irgendein Archiv zunächst mal. Transkodieren heißt, ich nehme sie aus dem Archiv raus und bringe sie in das Format, in dem ich es ausspielen kann. Und natürlich, wenn ich eine Realzeitaufnahme habe, dann fällt der Speicher sozusagen dazwischen weg. Dann muss es real in Realzeit in das Auslieferungsformat gebracht werden. Ein Spezialfall von diesem Transcoding ist sogenanntes Repurposing. Das heißt, ich habe irgendwie Content schon für andere Zwecke und mache was Neues draus. Das heißt, ich habe zum Beispiel eben, was das zunächst mal als Anzeige fürs Fernsehen produziert worden ist und dort als Fernsehwerbeclip gespielt wird und will daraus jetzt Streaming-Content machen. Da muss ich natürlich irgendwie auf kleinere Formate und vielleicht auch weniger große Einschränkungen, vielleicht mit der Länge des Clips gehen. Das heißt, ich muss da unter Umständen ganz gehörig umkodieren. Und dieses Umkodieren ist natürlich auch jetzt eine Geschichte, die viele Parameter beinhaltet oder die das beeinflussen. Ich kann die Auflösung verändern, ich kann die Framerate verändern, ich kann das Color Sampling, Subsampling verändern, ich kann beim Audio allein was machen, also wenn es auch nur eine Audioaufnahme ist, kann ich natürlich Sampling Rate verändern, die Auflösung, also Wortlänge, von Stereo auf Mono gehen oder von Multikanal auf Stereo. Und dann kann ich natürlich auch mehr oder minder heftig komprimieren, was, wenn ich es zu stark mache, natürlich Artefakte erzeugt. Auf der anderen Seite habe ich irgendwelche Bandbreitenbegrenzungen, denen ich das ausliefern will, von einem, es gab noch viel kleinere Modems auch, aber also wahrscheinlich ist so ein 28.8-Modem viel kleiner, braucht man da viel schwächer, braucht die Bandbreite, macht man immer annehmen, dass jemand angebunden ist, bis hin, dass, hier stehen also verschiedenste Bandbreiten, bis hin, dass jemand über VDSL zum Beispiel, also die neuen Highspeed-Netze, die bis in den Haushalt gehen in München, 25 Megabit pro Sekunde oder so angebunden ist. Das heißt, jetzt beim Ausspielen muss ich quasi einen Kompromiss finden, was habe ich denn für eine Bandbreitenbegrenzung? Und welche Qualität kann ich da noch erreichen? Und werde unter Umständen für den gleichen Inhalt verschiedene Formate brauchen. Also zum Beispiel, wenn da einer das mit dem Modem anschaut, werde ich dem besser bloß ein kleines Bild geben in einer recht hohen Kompression. Und wenn der DSL hat, kann das natürlich in einer größeren Auflösung anschauen. Es ist schlecht, wenn jemand mit einer schlechten Anbindung das gar nicht mehr anschauen kann. Das heißt, wir haben solche Probleme, dass wir dann verschiedene Bitraten und verschiedene Qualitäten für ein und die gleiche Datei anbieten müssen. Entweder mit Dateiformaten, die das ermöglichen, dass man das, die verschiedenen Qualitäten in einer Datei ablegen kann, oder dann habe ich wieder verschiedene Dateien. Brauche wieder geeignete Software natürlich, die mir erlaubt, das zu administrieren, dass ich die richtigen erwische. Ich muss beim Abspielen ja auch irgendwie dafür sorgen, dass das ausgewählt wird. Also einfachste Lösung ist, auf der Webseite sagt der, kriegt irgendwie drei verschiedene Versionen und sagt, ich nehme das entsprechende. Oder es geht vielleicht auch automatisch, dass er irgendwo mal eingestellt hat, zum Beispiel ein Profil, was er für eine Bandbreite hat. Oder es wird die Bandbreite mitgemessen, ist schon viel eleganter und das Richtige gewählt. Ideal ist es, und das ist der Trend, der so gerade passiert, theoretisch schon lange bekannt ist, aber jetzt in der Praxis immer mehr sich durchsetzt, dass adaptiv sozusagen der Client und der Server sich anpassen an die jeweilige Situation, auch dynamisch, also wenn die Bandbreite schlechter wird, weil das Netz zum Beispiel überlastet ist, dass dann auch darauf reagiert wird mit einer anderen Codierung, die weniger Speicherplatz, einfach sozusagen weniger Bandbreite auf dem Kanal braucht. Das ist eigentlich nur ein Überblicksbild, um Sie nochmal zu erinnern, dass da doch verschiedene, also dass da oben hier in der zweiten Zeile stehen die Datenreduktionen, die man braucht, dass man da eben mit den verschiedenen Parametern eine ganze Menge erreichen kann. Also ich will da jetzt gar nicht in die Details reingehen. Also interessant ist hier insbesondere der Anteil sozusagen der Originaldatenrate, den man eben durch Wahl dieser Parameter oben hier, Frame Size, Frame Rate, Color Sampling, schon bestimmen kann. Und dann brauche ich eben obendrauf noch eine Kompression, verlustbehaftet oder verlustfrei, meistens verlustbehaftet. Und die kann natürlich nur in bestimmten Bereichen sozusagen liegen. Also in dem Fall jetzt sieht man, dass ich diese hohe Kompression da oben eben durch Wahl der geeigneten Parameter und eine 1:30 Kompression am Schluss dann eben erreichen kann. Dann ist auch noch so, dass natürlich ein Medienelement allein, so ein Videoclip, nicht das ist, was ich ausliefern werde, sondern ich werde zum Beispiel irgendwelchen Logo, Wasserzeichen drauf tun. Ich habe zum Beispiel Anzeigen, das Pre-Roll-Advertisement zum Beispiel, dass bevor das startet eine Anzeige abgespielt wird, also eine Videoanzeige zum Beispiel. Ich muss Navigationshilfsmittel reintun, vielleicht kann ich auf einen Link klicken in so einem Ding. Das heißt, ich muss mir beim Ausspielen, wenn ich so einen Netzdienst betreiben will, irgendeinen Mechanismus bereitstellen, in dem ich diese Komponenten anbieten kann, den man auch drin navigieren kann, interaktiv. Da haben wir auch schon verschiedene Sachen kennengelernt, was eine ganze Zeit lang an der Stelle tatsächlich eingesetzt wurde. Der einzige Zweck, wo man es wirklich in der Praxis gefunden hat, war das Smile. Was aber auch den Nachteil hat, dass so ein Smile-Dokument sehr schnell zu verstehen, zu analysieren ist und man auf die Originalteile zugreifen kann, dann, wenn man das mal macht. Das heißt, es ist nicht sehr sicher gegen irgendwelche Manipulationen. MPEG-4 bzw. QuickTime, da kann man schon die Sachen besser, sozusagen sicherer einpacken. Was sehr häufig auch gemacht wird, ist, dass man einen proprietären Abspielmechanismus hat, zum Beispiel einen Flashplayer, und in den wird sozusagen ein Programm geladen, das dann die einzelnen Medienteile sozusagen separat nachlädt. Aber auch da sieht man wieder, es ist sozusagen im Betreiben irgendeines Videoangebots, Medienangebots im Netz eben eine Menge an Entwurfsentscheidungen, die da drin steckt. Auch nochmal ein Beispiel, dass das jetzt, glaube ich, so ein bisschen abschließen und abrunden soll auch nochmal. Wenn ich mir jetzt wieder vorstelle, ich bin ein Anbieter von Multimedia-Inhalten, dann habe ich Bedarf für bestimmte Software, die mir Standard-Geschäftsfälle sozusagen unterstützt. Also woran ich mich hier orientiere, ist Telestream Flip Factory zum Beispiel ein Produkt. Auch wieder ein Beispiel für Software, die sozusagen nur deswegen existiert, weil man sozusagen in einem massiven, hochskalierten Betrieb eben arbeitet mit Medien. Zum Beispiel hier ein Broadcaster, der 8 Stunden am Tag wirklich ausstrahlt und Teile von seinem Material für Video on Demand, also für seine Mediathek, bereitstellen will. Das ist ja ein Prozess, der Tag aus, Tag ein läuft. Also ARD und ZDF machen das ja wirklich. Das heißt, es muss quasi eine Maschine auch da sein, die fortlaufend eben dieses Encoding in MPEG möglicherweise in verschiedenen Formaten macht, die das auf den Server legt, sodass ausgespielt werden kann, die dafür sorgt, dass dort die entsprechenden Metadaten entweder da sind oder eben nachgefragt werden, dass die ausgeliefert werden und die da sind. Und das ist zum Beispiel eine Aufgabe für so eine Flip Factory Software. Ja, warum die Flipping heißt, ist dieses Beispiel 2. Also ich habe Flipping on Demand, das heißt, ich habe ein, also mit dem Flipping ist sozusagen das Umkodieren ein anderes Format vor allem gemeint. Ja, ich habe Medien, die in einem hochqualitativen Format da liegen, irgendwie ein HD-Video in schöner Auflösung. Und ich habe eine Anfrage, die sozusagen für einen anderen Ausspielkanal gedacht ist, zum Beispiel für niedrige Bandbreiten. Dann wird das in dem Moment, wo das angefragt wird, transkodiert, mit Wasserzeichen versehen und ausgespielt, was sinnvoll sein kann, wenn ich sehr große Archive habe und nicht alles, was ich da wirklich habe, eben immer in allen Formaten vorhalten will, sondern nur dann on demand, wenn wirklich eine Anfrage kommt. Das ist auch wieder ein Fall, wo ich spezielle Software natürlich brauche, die mir das, diesen ganzen Ablauf sozusagen zu bereitzustellen erlaubt. Oder Zusammenarbeit über verschiedene Stationen weltweit. Da stellen wir uns eine große Firma vor, die Werbematerialien verbreiten will zu ihren zum Beispiel Außenstellen, ihren Vertriebsstellen an vielen Stellen der Welt. Das kann sein, dass das, also was weiß ich, ein neues Auto oder eine neue Waschmaschine oder irgend sowas wird vorgestellt. Die verschiedenen Vertriebsstellen sollen gleichzeitig informiert werden über ein informatives Video und vielleicht auch natürlich mehr als jetzt bloß ein Werbevideo, sondern viele Details. Die haben aber ganz verschiedene Qualitätsmöglichkeiten, einfach sind verschieden gut angebunden, haben verschiedene Plattformen. Manche wollen vielleicht auch wirklich bloß das Werbevideo und nicht in allen Details. Das heißt, da muss ich so einen Content Distribution Service aufbauen, der je nachdem, an wen das geht, die haben ihre Profile, die entsprechenden Clients, die richtige Transkodierung macht und das an die sozusagen mit ja, zeitnah sozusagen rausspielt, dass die dann zum Beispiel in der Telekonferenz alle gemeinsam anschließend sich darüber unterhalten können. Also das ist jetzt ein Bereich, der jetzt nicht direkt mit öffentlichen Medien zu tun hat, sondern mit Medien innerhalb von Firmen, aber auch ein ganz realistischer Anwendungsfall ist. Und auch da wäre also so eine Software, wie es der Telestream anbietet, ein Anwendungsfall dafür. Also man sieht an den verschiedenen Beispielen, die ich jetzt gemacht habe, nur sozusagen als Seitenbemerkung zu allem dem, was jetzt an so technischen Einzelfragen kommt, dass in dem Moment, wenn man das hochskaliert und in den, also mit sehr großen Mengen an Inhalten und mit einem wirklich verbindlichen Angebot, das irgendwie täglich zum Beispiel oder stündlich zur Verfügung gestellt werden muss, wenn man sich das überlegt, was dann da passiert, dass dadurch ganz neue Aufgaben entstehen, dass auch neue Firmen entstehen, dass neue Software entsteht, auch natürlich Begriffe für Software wie eben zum Beispiel so ein Media Asset Management System. Und wenn Sie mit jemandem reden, jetzt bei der ARD oder beim Bayerischen Rundfunk über sowas, dann hören Sie ganz schnell, ja, das ist toll und das wäre ja super, wenn wir endlich ein gescheites Media Asset Management System hätten, aber wir improvisieren ja alle noch ganz furchtbar rum. Ich weiß nicht, ob es, das ist jetzt schon 2 Jahre her, dass das beim Bayerischen Rundfunk gesagt worden ist. Also muss man auch noch ein bisschen relativieren, das sind die Bedürfnisse, die entstehen und es geht immer schneller und die Organisationen kommen natürlich auch kaum nach, das wirklich bereitzustellen. Aber letztlich sind das natürlich alles Sachen, wofür Medieninformatiker gebraucht werden, das ist die gute Nachricht dabei. So, das war jetzt noch ein kleines abrundendes Kapitelchen. Im neuen Jahr geht es dann wirklich mit Streaming im technischen Detail weiter und dann mit Konferenzen und dann ist das der Stoff der Vorlesung auch abgerundet. Ich wünsche Ihnen schöne Ferien. Wir sehen uns nach Heilig Dreikönig eben am Donnerstag dann wieder. Dankeschön. Schauen wir mal, wer dann da ist.